Willkommen beim Hope Hannover Podcast, wo Glaube, Gemeinschaft und Inspiration zusammenkommen. Tauche ein in biblische Erkenntnisse, persönliche Geschichten und ermutigende Gespräche, die den christlichen Glauben stärken und Hoffnung in dein Leben bringen. Viel Spaß!
Danke Conny, danke John, dass ihr mit uns den Herrn angebetet habt. So, ich vermisse unsere Teenager und ich habe sie noch nie so sehr vermisst wie heute. Christo, Robin, ich brauche euch heute. Diese Predigt funktioniert nicht ohne euch. Emanuel, du auch. So, machen wir. Erst muss die Zielgruppe her. Ich mach das. Wusstet ihr eigentlich, dass unser Presenter hier Heimkino heißt? Ich muss mich jetzt mit Heimkino verbinden hier. Okay. Ich persönlich liebe auch das Alte Testament. Das Alte Testament ist manchmal aus meiner Perspektive noch tiefer interessant und vielschichtiger als das Neue. Natürlich sind viele der Offenbarung des Neuen Testaments für uns als Christen wichtiger, aber ich will euch heute reinnehmen, mal wieder in so einen Text, in so eine Stelle, finde ich unglaublich spannend. Heute geht es um eine Situation, in der vier Teenager die Welt verändern. Wir haben heute wie viele Teenager da? Drei? Wo ist Nummer vier? Eva, du bist fast Teenagerin, aber ich finde es auch super, dass du da bist. Du bist auch ein Kind. Auch, genau. Genau. Wir haben manchmal, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, wie elementar wichtig Kinder und Jugendliche in der Kirche sind. Und ich will euch heute versuchen, das an einem Beispiel bewusst zu machen. Und es hat dann auch mit dem Zeugnis zu tun, was ich dann später erzählen möchte, was wir als Kids-Team erlebt haben. Babylon war eines der größten Weltreiche, die es jemals gab. Wir bewegen uns jetzt so circa 500 vor Christus. Und da war das eine der absolut krass, nein, es war das krasseste Großreich. Es ging von Ägypten war unterworfen, bis in den hinteren Raum hier, nichts konnte mit Babel messen. Okay? Und Babel hat auch das Volk Israel unterworfen. Der Hintergrund ist der, das skizziere ich nur ganz kurz, dass der König Hiskia eigentlich ein König, der aus meiner Perspektive einer der besten Könige Israels war, Judah. Und auch in Gottes Perspektive hohe Anerkennung bekommen hatte. Aber als er alt war, hatte er eine schwere Krankheit, wurde dann nochmal gesund und dann hat ein Botschafter Babels ihm die Aufwartung gemacht. Und er war so im Überzeugungsrausch und hat ihm alle Schätze gezeigt. Ja, und daraufhin ist Babel aufmerksam geworden über den Reichtum des Königreichs Juda, hat später Juda überfallen und hat die Kinder der Bürgerschaft, der höheren Bürgerschaft entführt und viele Israeliten mit weggeführt nach Babel. Also so, Robin, Emanuel, Christo, euch hätte man wahrscheinlich genommen, von euren Eltern weggeführt, hätte euch nach Babel gebracht und euch dort irgendwelche Aufgaben gegeben. Und Athanasius und Rebekka wären irgendwie klar gekommen ohne Christo und Pavlos. Leandra wäre wahrscheinlich auch mit weggenommen worden und hätte dann diese Burschen und Mädchen da mitgenommen. Zur selben Zeit wurde auch der Tempel geplündert. Die kostbaren Geräte hatte Hiskia auch dem Botschafter gezeigt und die geheiligten Geräte wurden an den Hof Babels gebracht und in die Tempel und Schatzkammern da gelegt. Der neue Herrscher war Nebukadnezar. Ein krasser Typ, also wir können uns das wirklich so vorstellen wie Putin, Joe Biden, Mark Zuckerberg und wer ist noch mächtig? Bill Gates und Karl Lauterbach in einem, ne? Keine Ahnung. Ne? Also der absolute oberkrasse Typ, der hatte eigentlich alle Macht damals, ja? Nebukadnezar, unglaublich. Und Babel war voller Pracht. Ja, Babel, das war eine wahnsinnige Stadt, das hat kein Mensch damals gesehen. Und natürlich war auch Babel voller Verführung. Also nun kommen die Teenager nach Babel und plötzlich sehen sie Gelage, Prunk, Mätressen und all das. Und wie geht die Geschichte weiter? Der König von Babel nimmt sich die schönsten und schlausten der Kinder Israels. Also ihr wärt darunter gewesen, euch hättet ihr mitgenommen, weil ihr einen so überragenden Intellekt habt, hättet gesagt, er hat was in der Birne, den bilden wir jetzt aus. Und dann hat man diese Jungs und Mädels, aber vor allem die Jungs damals, zu Dienern gemacht. Eine hochspannende Geschichte. Und heute in dieser Predigt geht es mal darum, wie vier Teenager die Welt verändern. Vier Teenager, das ist Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt hier ungefähr, na, vielleicht 22, 23 Leute oder so. Man denkt vielleicht, Rahel, du bist auch noch da, jetzt sind wir unsere vier Teenager. Mega cool, dass du noch dazugekommen bist. Heute geht es um Teenager und was sie bewirken können im Reich Gottes, aber auch wie sie das bewirken können. Naja, und dann hat man diese Teenager versucht, zu was zu machen. Was denkt ihr? Rahel? Ja. Zu Dienern? Richtig, und zu Babyloniern. Ich sage euch ein bisschen was mehr dazu gleich. Ne? Man hat ihnen neue Namen gegeben. Integration. Hat sie ihrer Herkunft beraubt. Man hat sie aber auch in die Gebräuche, Gepflogenheiten, Kultursprache und Essgewohnheiten eingeführt. Und diese Speisen dort waren natürlich den babylonischen Göttern geweiht. Und dieser Aschpenas, der war zuständig für die Ausbildung der israelischen Bürger, der hat dann eben auch gesagt, ihr müsst diese Speisen essen. Und die jüdischen Jungs, diese vier, sagten, nee, das können wir nicht machen. Wir können hier keine Blutwurst essen. Das geht nicht. Diese Speisen sind heidnischen Göttern geweiht, das können wir nicht tun. Und dann haben sie hin und her geredet, der Aschpenas wollte nicht, dann haben sie den Zwischenbeauftragten für ihre Ernährung gefragt, gib uns doch 10 Tage nur Gemüse und Obst und dann mach einen Check, ob wir gesünder sind als die anderen und dann kannst du es weitermachen. Darauf hat er sich eingelassen und sie erstrahlten im Glanz. Sie haben alle überragt an Intellekt, an Fitness und dann hat er das durchgezogen. Und so geht die Geschichte weiter und Stück für Stück bauen sie dann auf. Und dann später geht diese Geschichte aber weiter. Babel ist nicht nur Pracht und Prunk, Babel ist auch Macht und ist auch Niederwerfung. Es gibt dann einen Erlass, dass immer beim Klang der Trompeten alle niederfallen müssen und ein Standbild, was Nebukadnezar aufgerichtet hat, anbeten müssen. Ja, Selem steht da, ein Standbild. Und das machen die Jungs nicht mit. Die Jungs machen das nicht mit. Und ich finde das unglaublich krass, was diese drei Jungs Nebukadnezar erwidern. Ich lese euch das mal kurz vor. Wer mitlesen möchte, in Daniel 2, 46. Ah nein, doch nicht. Entschuldigung, falsche Stelle. Daniel 3, 15. Da empört sich der König, dass die drei Jungs, Daniel nicht, die anderen drei, sich hier nicht niederwerfen vor diesem Standbild. Und dann sagt der König, Nebukadnezar, also Bill Gates und Joe Biden und Putin in einem, ist es wahr, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht niederwerft vor meinem goldenen Standbild? Ihr habt noch eine Gelegenheit, wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand retten? Die drei Jungs, die sind jetzt ungefähr 15 Jahre alt, kann man rekonstruieren. 15, 16 Jahre alt sind die. Vielleicht sind die Ausbildung ist vorbei. Also sie sind 17 aufwärts. Sie sagen, Schadrach, Meschach, Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar, wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Unglaublich, oder? Sie vertrauen voll auf Gott und sagen gleichzeitig, aber wenn nicht er für uns eintritt, werden wir trotzdem ihm treu bleiben. Und das finde ich doch sehr beachtlich. Ja? Und ich glaube, wir unterschätzen gern, woher haben diese vier Teenager und dann jungen Männer eigentlich die Kraft und diese Überzeugungen, weil sie ausgebildet wurden in den Jahren in Israel. Weil sie in ihrem Herzen ganz tief wissen, was es heißt, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu haben und weil sie ihre Regeln und ihre Glaubensüberzeugungen auch kennen und verinnerlicht haben. Es haben Ingas in sie investiert, wie unsere Ingwer in unsere Kinder investiert. Ja? Und da ist dieser Tank gefüllt, sie wissen, wer sie sind und was sie in Gott haben. Und tatsächlich, die Story geht ja weiter, ich spare das kurz. Sie werden in den Ofen geworfen, gefesselt, die sie reinwerfen, verbrennen, aber sie selbst, John hat es letztes Mal in der Predigt gesagt, mit einer vierten Person, wahrscheinlich Christus, im Feuerofen überlebt er. Und der König selber ist erstaunt, fällt nieder und betet den lebendigen Gott an. Also das ist so ein bisschen die Geschichte. Kinder, ihr seid wichtig. Emmanuel, du bist jetzt schon wichtig. In deinem Herzen wird jetzt schon was angelegt, dass du jetzt schon weißt, wer Gott ist, damit du später vielleicht mächtigen Leuten sagen kannst, ich kann das nicht machen, ich glaube an Gott. Jetzt ist schon die Zeit, die für euch wichtig ist. Und die Story geht weiter und damit schließe ich diesen ersten Teil der Predigt auch ab. Der Nebukadnezar, der erlebt dann auch andere krasse Dinge, der dreht durch, ja, der wird hochmütig, er dreht durch, er hält sich für ein Tier, wird entmachtet, kommt zurück, lobt den ewigen Gott. Interessanterweise auch in römischen Geschichtsbüchern wird in griechischen Geschichtsbüchern wird die Daniel-Geschichte bestätigt. Es gibt griechische Geschichtsschreiber, die sagen, am Ende des Lebens war Nebukadnezar seltsam. Und in der Daniel-Geschichte steht, er frisst Gras auf der Wüste. Ja? Also die Bibel ist einfach auch wahr. Und dann sein Sohn Belsazar macht Folgendes. Belsazar lässt dann diese goldenen Geschirre aus dem Tempel holen für eine seiner Orgien. Ich weiß nicht, was sie da alles getrieben haben. Es sind ausdrücklich viele Frauen und Nebenfrauen erwähnt. Und Essen und Huldigungen der Götter. Also er entweiht die heiligen Gefäße. Und dann die Entmachtung. Die Entmachtung ist nämlich folgendes. Babylon hat inzwischen Druck bekommen an seinen Grenzen von den Medern und Persern. Die Meder und Perser sind inzwischen stark geworden und bedrängen Babel. Belsazar feiert da immer noch seine Orgien. Und in der Nacht, als der Belsazar dieses Gelage macht, kriegt gleich eine Warnung, das zeige ich gleich noch, wird er später umgebracht. Auch das ist mit der Geschichtsschreibung in Übereinstimmung. Es gibt eine Geschichte, wie Kyros und seine Truppen den babylonischen Fluss trockenlegen und nachts sich in den Palast schleichen und Belsazar töten. Also auch diese Geschichte scheint wahr zu sein, historisch. Und das Spannende ist, dieser Kyros, kennt ihr den Begriff Kyros? Wer hat schon mal vom Kyros gehört? Wer kennt den Begriff Kyros? Rudi, woher kennst du den Begriff Kyros? Was ist Kyros? Ja, der König. Ne? Der König? Wer ist der Kyros? Rahel?
Ich glaube, das ist derjenige, der alle Macht hat und bestimmen kann, was die anderen machen.
Das ist der Herr, der Herrscher, ne? Der Kyrios. Und wer ist noch der Kyros? Christus ist Kyros. Kyros ist eine Bezeichnung für Christus und dieser Kyros, der Perser, der Babylon entmachtet, ist eine ausgesprochen spannende Gestalt. Ich werde später noch ein bisschen was zu ihm sagen. Dieser Kyros hat also in dieser Nacht, nachdem hier eine Warnung an Belsazar ergeht, es kommt dann in dieses Gelage, diese Schrift an die Wand, Ene, Mene, Mene, Tekel, keiner kann es ausdeuten. Seine Mutter, also die Frau von Nebukadnezar, sagt ihm, frag Daniel, frag diesen Mann, der ist inzwischen um die 40, 50, glaube ich, fragt ihn, er kann es dir vielleicht ausdeuten. Daniel legt es aus und sagt, Belsazar, heute Nacht wirst du sterben. Und das ist dann auch so. Danke, mein Lieber. Später wird Kyros es auch sein, der die Israeliten zurück in die Heimat entlässt. Der Kyros setzt sie wieder frei und erlaubt auch Nehemia, den Tempel, die Stadtmauern und all das wieder in Gang zu setzen. Also Kyros ist auch eine im israelischen Volk wichtige Figur. Spannende Story, oder? Versteht ihr? Ihr könnt wichtig sein. Aber jetzt will ich das nochmal deuten auf unsere Zeit und ich will es mal als ein digitales Babel versuchen, euch zu illustrieren. Und dann werdet ihr gleich auch dann nochmal hören, warum das auch ein Zeugnis geworden ist. Wir leben heute in einer anderen Form der Herrschaft. Wir leben in der Medienherrschaftszeit. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Das war die Papstwahl 2005. Kennst du schon, genau, du kennst das schon, das Bild. Und das ist die Papstwahl 2013 und wir sehen recht leicht, hier gibt es zwei so Obercracks mit Nokia-Klapphandys und 2013 ein Licht am Meer, ein krasser digitaler Wandel. Und dieser digitale Wandel hat sich so unglaublich beschleunigt, das ist unglaublich. Und das ist nicht nur easy going, das ist auch schwierig. Neil Postman sagt immer, durch jede neue Technik gewinnen wir etwas und verlieren wir etwas. Es ist zentral darauf, zu achten, wer gewinnt und wer verliert. Christo gewinnt durch Technik, aber er verliert auch durch Technik. Wir müssen darauf achten, was gewinnen wir, was verlieren wir. Und dieser Umbruch, der ist so tiefgreifend, wir können uns das kaum vorstellen. Es gibt so Medienfachleute, die sagen, es gibt eigentlich nur vier Medienepochen. Mündlichkeit, Schrift, Buch, Computer. Fernseher, Radio, Telefon, das ist so das Vorhofflimmern für den PC, für das digitale Zeitalter. Und unsere Kinder und Jugendlichen, unsere Teenager, die leben jetzt in einem digitalen Umfeld. Ich habe euch das mal rausgesucht. Das ist die durchschnittliche Mediennutzungsdauer von 12- bis 19-Jährigen. 2006 waren das noch 99 Minuten am Tag. Das ist die Corona-Presswurst, das ist der Peak. Da waren es 258 Minuten, aber finden uns wieder im Aufwärtstrend. Also man kann sagen, zwischen drei bis vier Stunden am Tag verbringen Kinder und Jugendliche mit Medien. Und sie haben am Tag im Durchschnitt 394 Minuten Freizeit. Ich habe das mal versucht so auszudrücken, also von 10 Stunden, die ein Teenager frei hat, ist er 6 Stunden mit Medien unterwegs. Und hier komme ich zu der Formulierung, ich glaube, unsere Kinder und Jugendliche leben in einem digitalen Babel. Sie leben in einer fast permanenten Online-Kultur und sind online mit Spielen, mit Insta, mit Amazon Prime und Co. permanent einer tendenziell eher gottlosen Sozialisation ausgesetzt. Tendenziell. Natürlich kann man auch irgendwelche Online-Predigten reinpfeifen, aber ich bezweifle, dass Rahel den ganzen Tag Online-Predigten hört. Keine Kritik, ich würde es ja auch nicht machen. Ne? Aber digitale Prägung ist unglaublich krass. Und es ist eben ein bisschen, glaube ich, auch, und jetzt will ich mal versuchen, die Geschichte, die ich gerade illustriert habe, auf Medien zu beziehen, auf die Herrschaft, in der wir heute stehen, Leichtsinn und Stolz. Hiskia war krank und als der Prophet ihm sagte, du, na, was hast du getan? Kam Jesaja zu Hiskia. Was hast du getan? Es werden Tage kommen, an denen man alles, was in deinem Haus ist, alles, was deine Väter bis zum heutigen Tag angesammelt haben, nach Babel bringt. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Auch von deinen eigenen Söhnen, die du noch bekommen wirst, wird man einige mitnehmen und sie werden als Kämmerer im Palast des Königs von Babel dienen müssen. Und Hiskia sagt, das Wort des Herrn, das du mir gesagt hast, ist gut. Und er dachte, wenn nur zu meinem Leben Zeiten noch Friede und Sicherheit herrschen. Er hätte im Gebet eintreten können für seine Kinder und seine Nachfolge. Gott hat oft auf Hiskia gehört, aber er sagt, okay, nimm hin, es ist gut. Sie preisgegeben, Leichtsinn, Stolz, Bequemlichkeit. Und dann sind wir jetzt hier also nun in Babel, ein neuer digitaler Herrschaft, digitaler Algorithmen. Und das Faszinierende ist, dieses Gefäß hier, Leute, diese Tempelgefäße, ich will das jetzt auch mal ein bisschen deuten, also auf dich, als Erwachsener. Ich glaube, du bist auch manchmal so ein Gefäß. In Jeremia gibt es eine Bibelstelle, da geht es um genau diese Gefäße. Ich finde das ganz spannend, da steht, Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich gefressen und umgebracht. Er hat aus mir ein leeres Gefäß gemacht. Er hat mich verschlungen wie ein Drache, er hat seinen Bauch gefüllt mit meinen Kostbarkeiten, er hat mich vertrieben. Ja, also diese Gefäße, diese Tempelutensilien, ich glaube, die haben noch eine tiefere Bedeutung. Wer ist denn heute der Tempel? Wer ist heute der Tempel Gottes? Klopft euch mal auf die Brust. Ich bin Tempel Gottes. Und unsere Kostbarkeiten, unsere Gefäße sind aus dem Tempel manchmal ins digitale Babel geraubt. Und werden dann eben auch gefüllt, nicht unbedingt mit dem, wofür wir eigentlich vorgesehen sind. 2. Timotheus 2, 21, 22 heißt es: Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Flieh die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, mit allem, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Die Frage geht nicht nur an unsere Kinder und Jugendlichen, die geht auch uns Erwachsene an. Womit füllen wir unser Gefäß im digitalen Babel? Welche Speisen, die uns der digitale Aschpenas da vorsetzt, weisen wir eben nicht zurück, obwohl wir wissen, dass sie anderen Göttern geweiht sind? Wo schnuppern wir so gern an der Pracht im digitalen Babel und laben uns da an den Verführungen, die Babel bietet, so ein bisschen die Prise Sodom, die wir uns dann auch geben können? Manche der Icons werden bestimmt unsere Teenager besser kennen. Ich habe mal auf diesem Tisch im digitalen Babel so ein paar Icons gesammelt. Bevor ich das mache, gibt noch eine total spannende Sache in dieser Story. Die kriegen ja neue Namen, ne? Ich habe mal die Namensbedeutung gecheckt. Daniel heißt Gottes Richter. Der kriegt den neuen Namen Belshazzar, Marduk, schütze dein Leben. Gibt es den zweiten, Hanania, der heißt Jahwe ist gnädig. Der kriegt den Namen Befehle, Akkus, auch ein Gott, Schadrach. Der dritte, Michael, bedeutet, wer ist wie Gott, kriegt den Namen Meschach, wer ist wie Akku. Ist eine Beleidigung. Ja? Der bisherige Name, wer ist wie Gott, wird, wer ist wie irgendein toter Götze. Ja? Und Asaja, Jahwe hilft, wird Abednego, Diener Nebus. Das ist unglaublich krass. Christo, darf ich dich mal als Beispiel nehmen? Du heißt nun günstigerweise, deine Eltern haben dir einen großartigen Namen gegeben, Christodoulos. Christodoulos. Was bedeutet das übersetzt? Jesu Diener. Knecht Christi. Ja. Man stelle sich vor, ich raube Christo, bring den in irgendeine Hinduistensekte und nenne den Knecht Krishnas. Ja. Jeden Tag versteht er das. Und wenn ich ihn rufe, Knecht Krishnas, komm her, putz die Schuhe. Jedes Mal Identität zerstört, Identität. Immer wieder die Beziehung zum lebendigen Gott zerstören, neue Beziehungen zum Götzen herausstellen. Und es ist so krass, dass diese Jungs aber in ihrem Herzen so sicher sind, wir sind Diener des lebendigen Gottes. Jahrelang werden die mit toten Götzen angeredet und die ziehen das über 60 Jahre in Babel durch, immer wieder Gott zu ehren. Und sie führen dazu, dass vier babylonische Großkönige Gott ehren, niederfallen. Der Nebukadnezar wirft sich auf die Asche vor Daniel, die Krone in den Staub und sagt, Gott ist mächtig, Gott ist mit dir. Unglaublich krass. Ja? Woher haben die diese Kraft? Ich wünsche mir so, dass ihr diese Gewissheit in eurem Herzen habt, ich bin Kind Gottes. Ganz egal, was digitale Welt so will. Aber der Punkt der Namen ist auch nochmal für Digitalität nicht unwichtig. In unseren Games geben wir uns neue Namen. In unseren Instagram-Profilen geben wir uns unseren Namen. Heißen wir in unseren Profilen da Conny, Dienerin Gottes, oder heißen wir da Fitness und Wellness, gute Fotografie? Also welchen Idolen geben wir da auch Raum? Ne? Wer folgen wir so? Es geht hier also um Identität, es geht um Dienerschaft, es geht um eine Beziehung zu diesen Götzen, es geht aber auch um Kultur. Und es geht aber auch um digitale Angebote. Auf dem digitalen Tisch, da sind schon ein paar krasse Sachen heute im Angebot. Ich habe mal so ein kleines Potpourri zusammengestellt. Battle Royale, EA Sports, Clash of Clans, das kannst du dir den ganzen Tag geben. Ne? Bisschen Pornhub nebenbei, OnlyFans, Disney Plus mit all seinen ganz spannenden Werten, die sie uns so verkaufen wollen. Insta, mein persönlicher Lieblingsfeind, TikTok oder Snapchat. Also Geist, da ist ein Geist drauf auf Snapchat, ne? Ist auch interessant. Und jetzt nochmal, 6 Stunden von 10 beschäftigen sich unsere jungen Leute damit. 6 von 10. Und mein Wunsch ist, dass in euren Herzen klar ist, diese Scheiß-Fressalien sind anderen Göttern geweiht. Manches davon muss ich mal nutzen, aber es ist nicht für mich in seinem Grundwesen gemacht. Wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, lasst uns seelsorgerlich daran arbeiten und nach vorn gucken. Okay, und damit will ich so ein bisschen Schluss machen, aber am Ende, was können wir daraus lernen aus dieser Story? Am Ende werden sie alle erhöht, die Christus treu geblieben sind. Und das sind jetzt mal leicht für dich 5 Punkte, wo ich kurz auf Gott hinweisen will und auf deinen Alltag. Gott erhöht seine treuen Diener. Sie stechen gegenüber den Magiern, den Geistern, den Gelehrten 10-fach heraus. Sie können Zeichen ausdeuten. Lies gerne nochmal Daniel, das ist unglaublich spannend. Wie die Prophezeiungen auch eingetroffen sind alle. Gott und Nebukadnezar geben ihnen am Ende eine enorme Verantwortung. Sie werden eingesetzt zu herrschen, die herrschen über die ganze Provinz Babel. Das sind die absoluten VIPs. Wenn ihr treu seid Gott gegenüber, Emmanuel, du hast jetzt schon manchmal eine geistliche Begabung, du hörst Jesu Stimme, Gott spricht mit dir. Ist wie bei Daniel, als er 14 war, steht da, konnte er schon Gesichter und Visionen Gottes empfangen. Er hat sich die Gabe erhalten. Er hat sich nicht prägen lassen von dieser Welt und er hat bis ins hohe Alter den Königen Dinge auslegen können. Schon jetzt ist in euch was angelegt, was für später wichtig sein kann und wo Gott euch später nochmal Verantwortung geben wird. Drittens, das habe ich gerade gesagt, Daniel erhält bereits als Kind Visionen, er wird als Kind bereits von Gott gebraucht, schon jetzt, nicht nur später seid ihr wichtig. Soleil hat manchmal zu Bea in ihrer Trauerphase Trostworte Gottes gesagt. Ja. Das war wirklich unfassbar. Gottes, quasi 3 Jahre hat Gottes Worte von Soleil zu Bea gesprochen. Und genauso schon heute spricht Gottes Geist manchmal durch euch, kann euch gebrauchen, um Licht in diese Welt zu bringen. Daniel ist 70 Jahre im Dienst verschiedener Könige. Ihr habt das ganze Leben vor euch. Manfred, ich mag dich total. Ich bin großer Freund und Fan von dir. Aber du hast vielleicht im Schnitt noch 20 Jahre. Bei euch sind es im Schnitt noch 70 Jahre. Ja? Ich muss zum Glück nicht mehr viel in Manfred investieren, der ist gut ausgestattet. Aber wenn ich müsste, würde ich trotzdem eher in Christo investieren, weil die Rendite einfach viel krasser ist. Aber keine Offensive. Ja? Aber ihr habt das Leben vor euch. Für uns als Kirche muss es wichtig sein, Kinder und Jugendliche zu stärken und zu stützen und auszustatten. Das ist eine wichtige, wichtige Priorität. Das Letzte, diese Vision, die Daniel hat und diese Offenbarung Gottes, die sind so exakt richtig, dass Theologen deswegen sagen, historisch-kritische Theologen, das kann unmöglich nur ein Autor gewesen sein. Weil das kann der ja nicht gewusst haben. Ihr könnt euch das gerne mal durchlesen. Die zweite Hälfte von Daniel sind Visionen und die sind so präzise. Er sagt praktisch exakt voraus, wie Persien groß wird, wie Alexander der Große Persien besiegt, wie das Alexanderreich in Diadochenreiche zerfällt, die sich gegenseitig, wie einer der Diadochen den Tempeldienst, der Antiochos, der ist dann gegen die Israeliten. Er sagt es alles exakt voraus. Es ist unmöglich. Wir haben Zeugnisgottesdienst heute. Allein das, was in Daniel ist, ist ein riesiges Zeugnis Gottes, dass er Herr der Weltgeschichte ist. Und auch das können wir an dieser Geschichte lesen. Und wie ist es aber möglich, dass die 4 Jungs ihr Gefäß reingehalten haben? Die 4 Jungs haben gesagt, nee, ich halte die Fahne des lebendigen Gottes hoch, komme was wolle. Und als der, ich weiß gar nicht mehr, welcher von denen war, gesagt hat, Darius hat gesagt, es darf nur noch mich gebetet werden. Keiner darf beten, außer zum König. Was macht Daniel als erstes, als er es hört? Er geht in sein Obergeschoss ans offene Fenster und betet in Richtung Jerusalem. Ja. Erhaltet euch diese Gewissheit und diese Stärke und dann wird Gott auch sicherlich mit euch Dinge anstellen können, die mit uns vielleicht gar nicht möglich sind. Okay, ihr Lieben. Ich fände es schön, wenn wir jetzt noch eine ganz, ganz kurze Gebetszeit hätten für unsere Kinder. Das würde ich gern machen, weil mir ist da mal ganz klar, neu klar geworden, wie wichtig das ist. Der Luther hat gesagt, es gibt keinen größeren Schaden in der Christenheit, als die Kinder zu vernachlässigen, Denn will man der Christenheit wieder helfen, so muss man für wahr bei den Kindern anfangen, wie vor Zeiten geschah. Vielleicht können wir es so machen, dass wir eine kurze Gebetsgemeinschaft haben, wenn du was beten willst. Ich bete kurz, dann, wenn noch einer, zwei, drei von euch noch für die Kinder beten wollen, das fände ich super cool. Und danach gehen wir in den Zeugnisteil über, okay? Lieber Gott, ich danke dir für das Zeugnis dieser vier Teenager und dann jungen Männer und dann auch irgendwann alten Männer im alten Babel und was wir sehen können, was wenige gottesfürchtige Menschen, die ganz auf dich vertrauen, bewegen können. Und ich danke dir, dass irgendwelche Leute in sie investiert hatten und wir segnen jetzt die Kinder und wir bitten dich, dass in ihnen, im Kids, im Midi, im Maxi-Bereich, was gefestigt wird in der Zeit, in der wir mit ihnen Kirche leben, was für ihr ganzes Leben Bestand hat. Danke Gott, dass du mächtig bist und dass du wirksam bist und dass du Prophetie schenkst, die dich beweist, Herr. Amen. Das ist tatsächlich auch der Abschluss dieses kleinen Impulses. In Jesaja 45, Freunde, Jesaja 45, da steht etwas, das ist ganz selten, das ist ein Wort an einen König. Und das ist 150 Jahre vor der Geschichte, die ich gerade illustriert habe. 150 Jahre vorher hat Jesaja gelebt. Jesaja spricht, so spricht Jahwe zu Kyros. 150 Jahre angekündigt vorher. Seinem Gesalbten, den der Hand gefasst hat, um Völker ihm zu unterwerfen, um Königen den Hüftgurt zu lösen und vor ihnen zu öffnen Tür und Tor. Ich selbst gehe vor dir her, ich ebne die Ringmauer ein, zerschlage Bronzetore. Also Gott hat angekündigt, er wird Kyros benutzen zu seinem Werkzeug. Wegen, ja, das ist unglaublich faszinierend, ja. Wegen Jakob, meinem Diener, wegen meines Schützlings Israel, habe ich dich berufen und verlieh dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich kanntest. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner da. Und am Ende von Jesaja 45, nee, in der Mitte von Jesaja 45 heißt es, weil ich gerecht bin, habe ich Kyros erweckt und ebne ihm seinen Weg. Meine Stadt baut er wieder auf, mein verschlepptes Volk lässt er frei, ohne Lösegeld und ohne Bestechungsgeschenk. Das sagt Jahwe der Allmächtige. Wir haben ein Zeugnisgottesdienst, ja. Aber Gott ist so unglaublich krass, dass er 150 Jahre ein Jesaja irgendwelche Prophezeiungen oder kein Zeitgenosse wusste, was will der mit diesem Kyros? Und 150 Jahre später ist es alles wahr geworden. Das ist einfach Cheating auf allerhöchstem Niveau. Soll ich das Zeugnis jetzt gleich machen? Okay. Dann leite ich jetzt in den Zeugnisteil über, okay? Freunde. Predigt vorbei. Wie du möchtest. Wir haben im Kids-Team etwas erlebt und das müssen wir euch einfach teilen zu eurer Ermutigung. Und es hat uns als Kids-Team auch nochmal so krass etwas vom Wesen Gottes gezeigt. Nur die Bibelstelle hier, die ich gleich vorlese. Wir haben ungefähr dasselbe, was wir gerade als Predigt gehört haben, als Kids. Wir machen uns ja auch Gedanken über euch Kinder, ausgetauscht. Da war der Chris Hoffmann mit dabei, da war die Nadine dabei, da war Nessa mit dabei, da war Christina dabei und ich glaube wir fünf, wenn ich mich recht entsinne. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht und danach waren wir so ein bisschen in der Problemtrance drin. Wie soll das alles werden, unsere Kinder und TikTok so viel und Pipapo. Und irgendwie waren wir hoffnungslos. Und dann haben wir so ein bisschen gebetet und dann hatte ich den Impuls, in Sprachen zu beten. Also ich bete selten laut in Sprachen, manchmal schon. Das ist also, wenn du das nicht kennst, dass Gott uns manchmal praktisch eine Art von Gebetssprache gibt, die wir selber nicht verstehen können, was aber schon wie eine echte Sprache klingt. Und dann hatte ich diesen Impuls, in Sprachen zu beten und ich habe dann in Sprachen gebetet und während ich so gebetet habe, so ein bisschen gehört und danach sagte der Chris Hoffmann, also ich habe ein interessantes Bild gesehen, ich habe so ein Bild gesehen mit so einer mächtigen Schlange. Kannst du kurz das Mikro halten? Mächtige Schlange und die hatte ein Schwert so im Maul und das Schwert konnte nichts tun. Und dann kam eine unglaublich große Kraft in diesen Augenblick, hat dieses Schwert rausgerissen und der Schlange durch den Kopf gerammt. Und dann dachte ich, oh, das ist ja ermutigend, das ist ja schön. Und dann fing Christina an zu weinen, ich hatte die Bibel auf dem Schoß und sagte, wisst ihr was, Gott hat mir gerade eine Bibelstelle genannt und ich weiß nicht, was da steht. Ich weiß nicht, was da steht, aber ich lese es euch mal vor. Jesaja 27,1. Zu der Zeit wird der Herr heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange und den Leviathan, die gewundene Schlange und wird den Drachen im Meer töten. Unglaublich, oder? Wir alle waren, oh Mann, das wird aus den Kindern. Wir beten, Chris kriegt ein Bild und Christina kriegt die Auslegung. Und der Herr wird die Schlange zerstören. Jungs, Mädels, müssen keine Angst mehr haben. Der Herr wird die Schlange vernichten. Das war wirklich irre. Gottes Geist war im Raum. Wir haben alle geweint. Das haben wir selten so erlebt. Wir haben auch darin erlebt, wie wir als Gruppe, als Team Gottes Geist nur erleben konnten. Auf die Weise kannst du es nicht gut allein erleben. Ja? Und manchmal, wenn man im Team eben auch vor Gott ist, dann passiert sowas. Und dann meinte Christina weiter, aber hört mal, wie es weitergeht. Zu der Zeit wird es heißen, lieblicher Weinberg, singet von ihm. Ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Ich zürne nicht, sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken. Es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir, ja, Frieden mit mir. Und das hat uns schon sehr getröstet, wie Gott auf unsere Kinder Acht hat. Die Kinder, unsere Kinder sind sein Weinberg. Und Gott selbst achtet auf die kleinen Emilys und die Emanuels. Und er, wenn da Disteln kommt, wann brennt er die? Wenn die Schlange kommt, kriegt ihr den Kopf ab. Das war schon sehr berührend. Und vielleicht für euch als Eltern auch wichtig. Auch wenn du mal verzweifelst, Andi, am Ende ist der Herr, der unsere Kinder als sein Weinberg sieht, das ist mächtig.
Ja, dankeschön.
Wir hoffen, du hattest eine gute Zeit mit Gott und freuen uns, dass du unseren Podcast besucht hast. Wir als Hope setzen uns dafür ein, dass Menschen Gott erleben und aus Liebe handeln. Möchtest du mehr über uns erfahren? Dann lerne uns gerne unter www.hopehannover.de, auf Social Media oder in einem unserer Gottesdienste kennen. Schau einfach bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.